alle wussten, dass es diese Leute hier gibt. Aber keiner wollte sich damit auseinandersetzen, weil immer die Angst um den Erhalt des Dorffriedens besteht. In der Stadt, da fahre ich zu einer Demo gegen rechts. Den habe ich jeden Tag, immer neben mir, beim Straßefegen am Samstag, beim Bäcker morgens und.
Man hat gesehen, wenn wir dieses Siedlungsvorhaben, diese Einflussgewinnung auf dem Land, wenn wir die professionalisieren wollen, dann brauchen wir GeldgeberInnen, dann brauchen wir Sponsoren und wir brauchen siedlungsfähige oder siedlungswillige weiße Familien mit möglichst vielen Kindern. Und da bringen wir die doch zusammen, die patriotischen weißen Familien aus deren Sicht und die, die das Geld dafür haben. Und dann suchen wir uns Gegenden aus, wie in der Lausitz oder im Erzgebirge oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann unterstützen wir das Ganze.
Und es ist eine klare Strategie dieser ganzen Szene, und das war es immer schon, von den Dörfern in die Stadt. Wir übernehmen das Land. Wenn wir das haben, dann können wir die Städte übernehmen, weil die ohne das Land nicht können. Das gehört zur Ideologie.
Vor 12 Jahren gründete sich die Alternative für Deutschland und schaffte, was NPD und Neonazis viele Jahrzehnte lang nicht schafften. Die AfD brachte rechtsextremes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft. Bei all dem Fokus auf die junge Geschichte der Partei geht aber leicht unter, auf welchen weit verzweigten und alten Netzwerken der Erfolg der AfD aufbaut. Das rechte Netzwerk ist vielfältig, es reicht von Parteien und Verlagen über Kampfsportvereine bis hin zu Jugendlagern. In diesem Spektrum spielen sogenannte völkische Siedler und ihre vielfältigen Organisationen eine wichtige Rolle. Sie siedeln sich bewusst in ländlichen und strukturschwachen Regionen an, bringen sich in Vereine ein, üben alte Handwerk und Bräuche aus. Ich habe mit 2 Personen gesprochen, die sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen der völkischen Landnamen beschäftigen. Zuerst war ich bei Martin Rabe in Uelzen in der Nähe von Hamburg zu Besuch. Zusammen mit seiner Frau Esti und einigen weiteren Personen gründete er die Initiative Beherzt, die sich gegen den wachsenden Einfluss völkischer Siedler in ihrer Region organisieren. Einige Wochen später sprach ich mit Andrea Röpke. Als Journalistin recherchiert sie zu allen möglichen rechten Phänomenen und veröffentlichte vor einigen Jahren zusammen mit Andreas Spalt ein Buch unter dem Titel Völkische Landnahme. Im Gespräch mit Andrea und Martin will ich herausfinden, wer genau völkische Siedler sind. Woran erkennt man sie? Was treibt sie an? Welche Gefahren gehen von ihnen aus? Weil das hier ein Landwirtschaftspodcast ist, schaue ich mir außerdem an, welche Rolle die Landwirtschaft in der Ideologie und der tagtäglichen Praxis der Siedler spielt. Und, ganz wichtig, ich will herausfinden, was sich ganz konkret im Dorf gegen diese Szene tun lässt. Bevor es losgeht, geht noch ein dickes Danke raus an Titus für die Musik, an Maya, Bente und Shoshi für die Unterstützung bei dieser Folge und an die Gecko-Stiftung, die uns finanziell unterstützt. Ich bin Lennart und das ist Umbruch Landwirtschaft, ein Podcast-Projekt der unabhängigen Bauernstimme.
Mein Name ist Andrea Röpke. Ich bin seit ungefähr 30 Jahren freie Journalistin, habe Politik studiert und mein Schwerpunktthema ist Rechtsextremismus in allen seinen vielen Facetten und Varianten.
Kurz vor Weihnachten besuche ich Andrea Röpke bei ihr zu Hause. Wir sitzen im Wohnzimmer und sprechen über das Thema ihres Buches, Völkische Landnahme. Zum Einstieg möchte ich erst einmal von ihr wissen, was genau sie unter dem Titel ihres Buches versteht.
Völkische Landnahme ist einerseits natürlich dieses Schlagwort, die sogenannten völkischen SiedlerInnen. Das heißt Männer und Frauen, Familien, die nach 1945 abgetaucht sind auf sogenannten Inseln des Deutschtums, wo sie wirklich auf dem Land versucht haben, ihre alte reaktionäre, nationalsozialistische, elitäre Ideologie zu leben und aber auch diese Lebensweise zu übernehmen. Das heißt, tatsächlich sich so dieser verhassten, dekadenten, modernen Welt zu verweigern und dort nach alten Bildern zu leben. Also das ist die eine Variante der völkischen Landnahme, die wir aufzeigen. Tatsächlich diese Erlebniswelten, die so krass sich von unserer modernen Welt eigentlich unterscheiden wollen. Und dann aber auch die Ausbreitung der völkischen Ideologie, so wie wir sie zum Beispiel auch in den Satzungen und in der Ideologie der AfD wiederfinden.
Der Begriff völkische Siedler ist ein Sammelbegriff, unter dem Journalistinnen wie Andrea Röpke verschiedene Bewegungen zusammenfassen. Röpke bezieht sich im Interview damit vor allem auf die überzeugten nationalsozialistischen Familien, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in bestimmte ländliche Regionen wie die Lüneburger Heide oder Teile Mecklenburg-Vorpommerns zurückzogen. Dort bauten sie sich über Jahrzehnte neue Netzwerke auf und nahmen Einfluss auf das kommunale Leben. Völkische Siedler wollen ein aus ihrer Sicht artgemäßes Leben nach germanischer Art führen. Oft tragen sie traditionelle Kleider, halten sich an streng vorgegebene Geschlechterrollen und üben nordische Bräuche wie Maitänze und germanische Eheschließungen aus.
Völkische Strukturen gibt es bundesweit, in Österreich auch. Wir haben sogar Kontakte bis nach Namibia. Diese Strukturen sind dann nach 1945 sehr im Verborgenen wieder aktiv geworden. Man hat sich ganz bewusst abgelegen auf dem Land angesiedelt und ist aber immer krass vernetzt gewesen. Die Kinder wurden meistens in rechte Bünde wie die Gildenschaften oder dem Freibund oder den Sturmvogel HDJ. Ganz früher waren es erst die Wikingjugend, der BHJ, Bund Heimattreuer Jugend. Also man hat für eine straffe Organisationsstruktur gesorgt innerhalb dieser völkischen Netzwerke. Und vor allen Dingen, man hat sich nicht auf politische Aktivitäten im Vordergrund fokussiert, sondern auf Kulturarbeit, Brauchtumsarbeit im Hintergrund.
Die Amadeo-Antonio-Stiftung gibt eine Karte heraus, auf der bekannte völkische Siedlungsprojekte in Deutschland abgebildet werden. Die habe ich in den Shownotes verlinkt. An all diesen Orten baute und baut sich die völkische Szene über Jahrzehnte ein Netz an Organisationen auf. So schufen sie sich in vielen Bereichen des Lebens Parallelstrukturen. Die Kinder werden in völkische Jugendlager geschickt und so weit wie möglich eigenständig unterrichtet. Es wird germanische Heilkunde praktiziert, man orientiert sich an biologischer Landwirtschaft und organisiert eigene Kulturveranstaltungen. Gleichzeitig versuchen die Siedler sehr strategisch in die Gesellschaft hineinzuwirken und so ihre Ideologie zu verbreiten. Hierzu Martin Rabe von der Initiative Beherzt.
Sie kommen ins Dorf, sie sind engagiert bis zum geht nicht mehr. Die Kinder sind freundlich, die Mädchen machen Knicks, die Jungs wissen noch, was eine Verbeugung ist. Alles im Dorf sind die nett. Die stehen bei jedem Dorffest als Letzte da, waschen die Gläser ab, bauen die Zelte ab und so weiter, sind immer für alles da und gehen so in der Form von Graswurzelarbeit in die Dorfgemeinschaft rein und erobern sich da ihren Platz. Da geht es dann wiederum, dass man in den Elternbeirat der Kinder kommt, im Kindergarten, in der Schule, in den Gemeinderat, und da dann Dinge übernimmt und Einfluss ausübt.
Die völkischen Strategien und Vorgehensweisen sind eigentlich ähnlich wie die zum Beispiel der NPD oder der Kameradschaftsszenen. Das heißt, man betreibt die sogenannte Politik der Akzeptanzgewinnung. Das heißt, wenn man sich einen Bauernhof oder ein Anwesen auf dem Land kauft, dann heißt es erstmal in diesem Dorf ankommen, in die Dorfgemeinschaft aufgenommen werden, dann sich in den Elternvertretungen von Kindergärten und Schulen einzubringen, in die Vereine einzusickern, vielleicht Kommunalpolitik zu machen. Das sind Strategien, die hat die NPD genauso vertreten. Also das hat die NPD damals nationale Graswurzelarbeit genannt. Das heißt tatsächlich Netzwerken auf dem Land, Akzeptanzgewinnung, Kampf um die Köpfe. Und genauso macht es eigentlich auch die völkische Szene. Vielleicht unauffälliger noch, weil sie keine Parteibücher haben, dadurch oder nicht so martialisch bei Aufmärschen vertreten waren. Dadurch konnten sie das unauffälliger machen. Aber im Grunde genommen sind die Strategien die gleichen wie zum Beispiel bei der NPD, die sich ja heute Heimat nennt.
Aber das ist noch nicht alles. Für diese Graswurzelarbeit bringen sie sich nämlich nicht nur in die Freiwillige Feuerwehr oder in die Sportvereine ein. Larissa Deppisch vom Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen hat sich 2023 angeschaut, welche Rolle Konzerte mit rechtsextremen Musikgruppen für diese Szene spielen. Solche Veranstaltungen finden zwar überall in Deutschland statt, vor allem aber in strukturschwachen ländlichen Gegenden. Diese Veranstaltungen tragen laut Deppisch dazu bei, den Zusammenhalt innerhalb der Szene zu stärken, ihre Ideologie niederschwellig in die Breite zu tragen, aber auch um finanzielle Einnahmen zu generieren und, nicht zuletzt, als Machtdemonstration gegenüber der weiteren Gesellschaft. Auch Andrea Röpke spricht über den Kulturkampf von rechts.
Man hat sich nicht auf politische Aktivitäten im Vordergrund fokussiert, sondern auf Kulturarbeit, Brauchtumsarbeit im Hintergrund. Und da gehört natürlich so vermeintlich harmlos erstmal Volkstanz und Gesänge, deutsche nationalistische Gesänge und so weiter. Aber damit ist viel, viel mehr verbunden. Die völkische Szene prägt sich eigentlich oder ist geprägt durch einen rechten Kulturkampf. Das heißt, sie ist schon längst in Gange, die Deutungshoheit über die deutsche Kultur zu gewinnen. Das heißt, Nationalismus soll sich überall einfinden. Man kann da so kleine Beispiele. Eltern aus völkischen Familienstrukturen mischen sich zum Beispiel in den Unterricht der Kinder ein. Sie sagen also, warum Heinrich Heine, warum Erich Kästner, das sind doch Vaterlandsverräter, Undeutsche, anstattdessen lieber Ernst Moritz Arndt oder Theodor Körner oder Hermann Löns, der Werwolf, das sind nationalistische Romane, das ist nationalistische Literatur. Oder sie regen sich in rechten Jugendbünden darüber auf, dass Hip-Hop eine so entartete Musikkultur Einzug gefunden hat, wo man doch das schöne deutsche Volksliedgut hat oder eben Volkstänze als solche sind verbindend, gemeinschaftsbindend. Es ist ja nichts gegen Volksmusik oder Volkstanz einzuwenden, nur hier wird es natürlich ganz klar nationalistisch besetzt von den Völkischen. Und darin sehen sie tatsächlich auch eine ihrer Hauptaufgaben, diesen rechten Kulturkampf mit voranzutreiben, ganz klar. Das ist einer der wichtigen Teile, den sie für sich beanspruchen, also im großen Bereich des Rechtsextremismus.
Maitänze, Volkslieder, patriotische Literatur – das klingt ja alles erstmal auf den ersten Blick nicht so schrecklich gefährlich. Soll man sie doch ihre Feste feiern lassen. Das Problem ist aber, dass die völkische Szene einen enormen Einfluss ausübt auf die rechte und rechtsextreme Szene, auf die AfD und auf die Gesellschaft insgesamt.
Also diese Gruppen selbst sind von der Personenstärke her alle nicht wahnsinnig groß. Der Einfluss, den sie über ihre einzelnen Mitglieder in Verbindung mit AfD zum Beispiel ausüben, der ist groß. Also die, die dort sind, die erarbeiten und verbreiten Inhalte und Lebensformen, die sie auch selber leben. Und das ist anschlussfähig. Also die AfD zum Beispiel im Verhältnis zur identitären Bewegung, das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Part. Identitäre Bewegung ist auch nicht groß, sind auch nur, glaube ich, 200 Leute oder so, die da aktiv sind. Aber die verbinden das Ganze wieder. Deswegen ist so wichtig zu begreifen, was ankommt. Das sind die Gedanken aus diesen Dingen und damit eine Lebensausrichtung und eine Werteausrichtung. Was ist wichtig? Und das wird kommuniziert hier drüber.
Über die AfD.
Über die AfD.
Es ist ja nicht so, dass diese völkischen Familienstrukturen auf dem Land, dass sie einfach noch immer zurückgezogen leben. Im Gegenteil, sie sehen sich jetzt ja im Aufwind. Sie sehen, dass die völkische Ideologie Fuß fassen kann durch die AfD, dass die AfD vielleicht sogar irgendwann Regierungsbeteiligung oder an die Regierung kommt. Und da wollen sie natürlich Einfluss nehmen. Und das tun sie eigentlich schon seit der Gründung der AfD. Das heißt, wir finden diese völkischen Familienstrukturen überall in der AfD wieder. Wir finden sie bei der rechtsextremen identitären Bewegung. Wir finden sie bei der jungen Alternative wieder. Das heißt, Sie sind verbandelt, verheiratet mit Landtagsabgeordneten. Sie sind als junge Leute aus den völkischen Familienverbänden, sind als MitarbeiterInnen in den Landtagsfraktionen angestellt. Also da ist eine ganz klare Vermischung da. Haben längst das Land verlassen. Die nehmen ganz klar politischen Einfluss, aber das immer aus dem Hintergrund heraus. Also das immer eher unauffällig. Und sie sind auch in der Wirtschaft einflussreich. Also sie leben zwar auf dem Land in den Strukturen, aber einflussreich sind sie dennoch. Und sonst hätten wir nicht dieses Wiederfinden der völkischen Ideologie in den Satzungen der AfD so derartig.
Ich muss zugeben, ich habe eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass rechts ja nicht gleich rechts ist. Innerhalb der rechtsextremen Szene gibt es ideologische Strömungen, die sich zum Teil massiv voneinander unterscheiden. Eine ganz wichtige davon ist die völkische Strömung, die direkt mit der Gründung der AfD 2013 von den gut vernetzten Akteuren der völkischen Szene in die Partei hineingetragen wurde. Sie findet heute in Björn Höcke ihren wichtigsten Vertreter innerhalb der Partei.
Die völkische Ideologie hat im Grunde genommen sich manifestiert über ganz viele rechte Bünde, die sehr, sehr einflussreich im Hintergrund sind, über schlagende Burschenschaften, über vertriebenen Strukturen. Dann ist 2013 die AfD gegründet worden und Völkische haben sofort Einfluss auf die Parteistrukturen genommen und sind heute auch bis zum Bundestagsmandat vertreten in dieser Alternative für Deutschland. Und die völkische Ideologie aber, die eben durch Leute wie Björn Höcke sehr stark repräsentiert wird und auch vorangetrieben wird, die auch manifestiert ist in den Satzungen der AfD, kollidiert aber mit dieser durchaus modernen Ideologie des Libertären oder des Neoliberalismus, weil das Libertäre und der Neoliberalismus natürlich wenig Staat will. Möglichst Freiheit für das Individuum. Niemand soll irgendwie eingeschränkt werden. Der Staat soll sich zurückziehen. Unendliches Geld verdienen an erster Stelle. Und dem gegenüber steht natürlich die völkische Ideologie, die sagt, ganz viel Staat, autoritär Staat, der wirklich mächtig sein muss, völlige Opferbereitschaft, Anpassung an diesen übergeordneten Staat, der eben das homogene weiße deutsche Volk vertritt. Und das sind natürlich durchaus zwei unterschiedliche Ideologien, die eigentlich nicht zusammenpassen sollten. Aber in den Figuren von Alice Weidel und Björn Höcke sieht man, dass es durchaus auch geht. Also wie sich das tatsächlich weiter gestaltet, wird noch spannend.
Hier lohnt es sich kurz innezuhalten, denn was Andrea Röpke hier beschreibt, ist super wichtig zu verstehen. Die extreme Rechte schafft es auch deshalb, so erfolgreich zu sein, weil sie gleichzeitig komplett widersprüchliche Positionen vertritt, mit denen sie unterschiedliche Zielgruppen erreichen will. Den stereotypischen Rechtsextremismus, den die meisten kennen, das ist wahrscheinlich der Rechtsextremismus der völkischen Szene. Militarismus, ein großes, mächtiges Deutschland, ein starker Staat, Opferbereitschaft für die Familie und die arische Volksgemeinschaft, deutsches Kulturgut. Demgegenüber stünde ein neuer Rechtsextremismus, der mit Figuren wie Donald Trump, Elon Musk, dem argentinischen Präsidenten Javier Milei und in Deutschland mit Alice Weidel in Verbindung gebracht wird. Sie wollen einen schwachen Staat, auf einem ungebremsten Markt sollen sich die Stärksten durchsetzen, Reiche sollen noch reicher werden, das Individuum soll nicht gestört werden mit lästigen Steuern und Pflichten. Diese Strömung beschreibt Röpke als libertäre Strömung.
Die libertäre Entwicklung in Deutschland ist ja relativ neu, also dass wir es hier auch den Trend vielleicht vorsichtig wahrnehmen können, der natürlich ganz stark jetzt auch aus den USA mit so Repräsentanten wie Donald Trump oder Elon Musk rüberkommt, aber auch in Argentinien durch Milei natürlich ganz stark vertreten wird. Und der aber natürlich dem entgegensteht, was die völkische Bewegung auch und vor allen Dingen auch weite Teile der völkischen Repräsentanz der AfD wollen. Sie wollen eine Orientierung Europas, vor allem des weißen deutschen Volkes an traditionellen Russland, Putins. Also tatsächlich wieder dieses Ideal eines großen Reiches völkischer Prägung. Und für sie verkörpert das eher Putin als die USA und der Westen.
Mich erinnert das Ganze sehr an die 1920er und 1930er Jahre. Auch damals gewannen rechtsextreme Parteien auf der Welle einer schrumpfenden Weltwirtschaft an Kraft. Und auch damals nutzten Großindustrielle wie zum Beispiel August Rosterk, Chef des Kali-Düngemittelherstellers Wintershall, heute K+S, die Gunst der Stunde. Er und viele andere unterstützten die NSDAP, um Gewerkschaften zu zerschlagen und sich die Gunst der erstarkenden Partei zu sichern. Sie unterschätzten aber den Kriegs- und Expansionswillen der völkischen Kräfte, die bald darauf die Welt in einen vernichtenden Krieg führen würden. Es ist absolut offen, welche Gruppe sich in der AfD durchsetzen wird. So unterschiedlich sie aber auch sein mögen, was die beiden ideologischen Strömungen verbindet, ist ihre Ablehnung der demokratischen Ordnung und ein menschenfeindliches Weltbild, das bestimmtes Leben als wertig und anderes als unwert begreift. Die Einflussnahme der Völkischen auf die AfD ist aber nicht die einzige Querverbindung zur weiteren rechten Szene. Andrea Röpke und Andreas Speit beschreiben in ihrem gemeinsam veröffentlichten Buch Völkische Landnahme, wie strikt organisierte Vereine der sogenannten Neuen Rechten die Siedlungsvorhaben auf ein neues Level gehoben haben. Dabei heben sie besonders den Verein 1% für unser Land hervor.
1% für unser Land ist eigentlich eine strategische Gründung gewesen. Das heißt, man hat gesehen, wenn wir dieses Siedlungsvorhaben, diese Einflussgewinnung auf dem Land, wenn wir die professionalisieren wollen, dann brauchen wir GeldgeberInnen, dann brauchen wir Sponsoren und wir brauchen siedlungsfähige oder siedlungswillige weiße Familien mit möglichst vielen Kindern. Und da bringen wir die doch zusammen, die patriotischen weißen Familien aus deren Sicht und die, die das Geld dafür haben. Und dann suchen wir uns Gegenden aus, wie in der Lausitz oder im Erzgebirge oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann unterstützen wir das Ganze. Und dafür gibt es eben solche Projekte wie Landleben 19 zum Beispiel, wo eben das Ganze beworben wird. Wo tatsächlich dann auch dieses Siedeln professionalisiert wird.
Auch Martin Rabe kennt die Aktivitäten solcher Vereine aus der Region rund um Uelzen.
Sie brauchen Geld, um hier abgelegene Höfe zu kaufen, wo sie dann Menschen irgendwo aus dem Bundesgebiet als ihre Stammhalter hinsetzen, die wiederum mit den eingesessenen Familien hier gefördert und unterstützt werden. Das heißt, die Betriebe hier, die rechten Betriebe, Lehmbauer, Zimmerleute und so weiter, die treffen sich dann alle da und bauen praktisch in Eigenhilfe diese Höfe wieder auf. So, Finanzierung entweder über 1% oder Schanze 1, weil die Leute auch nicht das Geld haben, um mal eben 1 Million oder 2 Millionen oder was das immer wert ist, auf den Tisch zu legen.
Die sogenannte Neue Rechte ist zwar in ihrem Erscheinungsbild anschlussfähiger an die Mitte der Gesellschaft, sie tragen Jeans, leben in Städten, sie unterhalten aber nichtsdestotrotz enge Verbindungen zur völkischen Szene. Sie organisieren Finanzmittel bei reichen Geldgebern und sie tragen das völkische Gedankengut über ihre vielfältigen Medienkanäle in die Breite. Auch hier wird wieder deutlich, erst im Zusammenspiel mit anderen Organisationen, mit der AfD, mit anderen rechten Parteien und mit der Neuen Rechten, entfaltet sich das ganze Gefahrenpotenzial der völkischen Szene. Dieser Podcast und der Verlag der Unabhängigen Bauernstimme beschäftigen sich ja, große Überraschung, mit landwirtschaftlichen Themen. Ich wollte mir die völkischen Siedler hier primär anschauen, weil sie sich auf dem Land ansiedeln und viele Bauern und BäuerInnen sich fragen müssen, wie sie mit diesen gefährlichen Nachbarn umgehen sollen. Es würde aber etwas fehlen, wenn ich mir nicht noch zumindest kurz die Rolle des Agrarsektors für die völkische Szene anschauen würde. Denn die Landwirtschaft, das Bearbeiten vom Land, hatte immer eine wichtige Rolle in der völkischen Ideologie. Unter dem Schlagwort Blut und Boden stellen sich Völkische vor, dass aus ihrer Sicht reinrassige Arier ihr eigenes Stück Land, ihre Scholle, bearbeiten. Deutsche sollen Land besiedeln, um es gegen Menschen, die sie als Ausländer bezeichnen, zu verteidigen. In der Landwirtschaft und im Bauern sehen sie ein Bollwerk gegen verkommene urbane Sitten. Diese Ideologie hat eine lange Geschichte und reicht bis in die Gegenwart hinein.
Ganz deutlich ist es geworden bei der Strategie, der Gründung des Bund Atam. Die Atamanen haben sich ja in den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgezogen nach Mecklenburg-Vorpommern, haben dort Höfe gekauft und jetzt gibt es ja die Neo-Atamanen, bis heute Rechtsextreme, die dort auf den Höfen agieren. Und da ist eigentlich deutlich geworden, dass sie zwar vordergründig als landwirtschaftlich orientiert erscheinen, Hüter der Scholle, aber im Hintergrund ging es vor allen Dingen darum, den Nationalsozialismus, den Antisemitismus, die Ideologie aufs Land zu tragen und vor allen Dingen dann auch Eindringlinge, in Anführungsstrichen, polnische Bauern fernzuhalten.
Auch bei einer neueren Strömung der völkischen Siedlungsbewegung, bei der sogenannten Anastasia-Bewegung, spielt die Landwirtschaft eine ziemlich zentrale Rolle. Menschen, die sich der Anastasia-Bewegung zugehörig fühlen, bauen Selbstversorgerhöfe für ihre Familien auf und folgen sehr strengen Geschlechterrollen. Sie stechen aus der völkischen Szene ein bisschen heraus, weil sie sich auf die mystische Person Anastasia aus einer russischen Romanreihe beziehen, also weniger ihre Wurzeln in deutschen oder germanischen Traditionen sehen. Oft teilen sie aber die rassistischen Vorstellungen der völkischen Ideologie und es gibt viele personelle Überschneidungen zwischen den beiden Szenen.
Anastasia hat ja die Vorstellung, dass man jeder Familie einen Hektar Land zuordnet. Dieser Hektar Land ist klar strukturiert, da gibt es dann auch so Zeichnungen und Schemata dazu. Da gibt es natürlich Wasser, es gibt Holz, Getreide, Gemüse, ein Wohnhaus und da lebt die Familie.
Es gibt einen sehr guten Podcast vom Bayerischen Rundfunk über die Anastasia-Bewegung, den verlinke ich mal in den Shownotes, falls ihr da mehr darüber wissen wollt. Generell kann man sagen, dass in der völkischen Vorstellung, zumindest vordergründig, industrielle und konventionelle Landwirtschaft eher abgelehnt werden. Wer das Volk schützen will, der muss auch die bäuerliche Landwirtschaft, die deutsche Natur und den deutschen Wald schützen. Man lehnt Agrarkonzerne, Gentechnik und Glyphosat ab. Sie versuchen in der Permakulturszene, in Bio-Anbauverbänden und in solidarischen Landwirtschaften Einfluss zu gewinnen. Das ist zumindest die romantische Vorstellung, dass die Siedlerinnen gerne nach außen kommunizieren. Andrea Röpke hält das Ganze jedoch eher für ein schönes Bild, das die Völkischen vor sich hertragen, das aber wenig mit der Realität zu tun hat.
Also es ist, glaube ich, das, was sie uns nur vermitteln wollen. Sie wollen uns vermitteln, dass sie mit ihrer Hände Kraft im Boden wühlen und dass sie die wahren, vor Kraft strotzenden Landmenschen sind, die sich natürlich dann auch damit beschäftigen. Aber Konzepte, Ideen, Strategien, Wirkungsweisen, Erscheinungsbilder haben wir in der völkischen Szene gar nicht so sehr verbunden mit der Landwirtschaft.
In ihrem Buch Völkische Landnahme beschreibt Andrea Röpke, wie auch schon die Nazis und die NSDAP viel von Naturschutz und ökologischer Landwirtschaft sprachen. Als sie dann aber an der Macht waren, wurden Autobahnen gebaut und eine industrielle Landwirtschaft gefördert, um das deutsche Volk zu ernähren. Andrea bezweifelt, dass sich Vertreter der völkischen Ideologie wie Björn Höcke wirklich für Naturschutz und den Schutz der bäuerlichen Landwirtschaft stark machen würden, sollten sie jemals politische Macht erlangen.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Landwirtschaft und auch der Naturschutz und auch Umweltschutz in der völkischen Szene immer eine nach außen gerichtete Bedeutung spielen, die aber sehr hohl ist, also inhaltshohl. Tatsächlich muss man verstehen, wenn die völkische Szene, die völkischen SiedlerInnen von Landwirtschaft, von Naturschutz sprechen, dann meinen sie nie diese ökologische Begrifflichkeit, wie wir sie verstehen. Also vereinfacht gesagt, die völkische Szene will nicht den Globus retten. Sie leugnen im großen Teil den menschengemachten Klimawandel, sondern sie verbinden immer nur mit Naturschutz, mit Umweltschutz den Begriff Volksschutz. Es geht ihnen immer nur um den Erhalt des eigenen weißen deutschen Volkes. Und deshalb nehme ich ihnen nicht ab, dass sie zum Beispiel ökologische Landwirtschaft ehrlich betreiben. Natürlich gibt es mittlerweile Höfe, wo Rechtsextreme wieder das Bentheimer Schwein züchten, wo sie sich für den Erhalt der deutschen Wälder einsetzen. Aber in großen Teilen hat es eher weniger mit Ökologie und Naturschutz zu tun, sondern tatsächlich, das ist Landwirtschaft industriell gesehen. Das ist Landwirtschaft, um das deutsche Volk zu ernähren.
Okay, wir haben uns jetzt gut eine halbe Stunde an den völkischen Siedlern abgearbeitet. Wir wissen, wo sie aktiv sind, wo sie ihr Geld herbekommen. Wir kennen ihre Strategien, wie sie sich in Vereine einschleichen, wie sie ihre Ideologie über Kulturveranstaltungen, die AfD und das neue rechte Mediennetzwerk verbreiten. Höchste Zeit, sich zu fragen, was man gegen diese Rechtsextremen im Leinenhemd tun kann. Schauen wir uns dafür mal ein Beispiel an, wo es relativ gut gelaufen ist.
Naja, wir haben natürlich in der Lüneburger Heide, finde ich, haben sie einen ganz guten Dämpfer bekommen, dadurch, dass so tolle Initiativen entstanden sind, wie Beherzt oder die ganzen Bündnisse in der Südheide, die tatsächlich die Völkischen an die Öffentlichkeit gezogen haben, die den Mut haben, selber zu referieren, aufzuklären, sich mit ihren Kreuzen gegen rechts ganz klar zu distanzieren. Das war natürlich ein Dämpfer.
Bei der Gruppe Beherzt von Martin und seinen MitstreiterInnen ging es ähnlich los wie in vielen anderen Regionen Deutschlands. Plötzlich tauchten in den Kindergärten und Vereinen Menschen mit eigentümlichen Gesinnungen auf. Die fielen durch seltsame Runen auf oder forderten von der Kindergartenleitung, dass die Kinder mit Migrationshintergrund aus der Gruppe genommen werden.
Aus meiner Sicht ist das erste und wichtigste Information. Weil die Leute sagen, da wabert etwas, so ein grauer Nebel um uns rum, der macht uns Angst. Wir können es nicht greifen. Sag uns doch mal, was ist hier los? Und dann finden sie plötzlich zum Beispiel in einem Vortrag, in einem Workshop, in einer Vorlesung Anknüpfungspunkte, wo sie sagen, ja, das ist bei uns so.
Wenn im Ort solche Menschen auffällig werden, ist Information und Austausch ein sinnvoller erster Schritt. Es ist ganz normal, am Anfang verunsichert zu sein. Die Ideologie und die Aussagen dieser Leute sind oft angsteinflößend oder schwer zu begreifen. Organisiert dann Treffen, bei denen ihr im Dorf, im Verein oder Freundeskreis zusammenkommt. Es gibt tolle Beratungsstellen wie die mobilen Beratungen der Bundesländer oder die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz, kurz FAHN, die euch dabei unterstützen können.
Und dann beginnt das Nachdenken. Wie müssen wir uns dazu positionieren? Und das ist wieder eine Frage von persönlichen Möglichkeiten, von persönlichen Abhängigkeiten und so weiter. Also da gibt es keine generelle Antwort drauf. Es gibt aber die Suche danach, ich möchte das, was ich gehört und begriffen habe, aber nicht einfach im Raum stehen lassen. Ich möchte zeigen, dass ich das nicht will. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich will, aber das will ich nicht. Und das ist der Punkt, wo dann dieses Kreuz ins Spiel kommt, wo die Leute eine Möglichkeit haben, ein Zeichen zu setzen, erstmal zu sagen, so, hier in dem Raum, den dieses Kreuz abdeckt, wenn das zum Beispiel an der Kneipe steht, was durchaus bedeuten kann, dass ein Teil der Kundschaft wegbricht. Oder an einer Firma oder an einer Kirchengemeinde. Unheimliche Diskussionen auslöst. Aber da beginnt dann erstmal die Aufklärung, das Gespräch und das weitere Nachdenken.
Die Gruppe Beherzt setzt seit ihrer Gründung eine ganze Reihe von Aktivitäten gegen die Siedler um. Da sind zum einen die Informationsveranstaltungen, die sie in Schulen, Gemeinderäten und Vereinen organisieren. Sichtbar sind sie aber vor allem durch die ikonischen gelb-rosa Kreuze mit der Aufschrift Kreuz ohne Haken für Vielfalt. Die stellen Menschen überall in der Region vor ihren Türen auf, um ihre klare Position gegen rechts und für Vielfalt nach außen hin zu kommunizieren. Das mag erstmal wie eine Kleinigkeit klingen, ist aber ein ganz schön mutiger und wichtiger Schritt, damit dieses Gedankengut sich nicht langsam im Dorf normalisiert. Bei all ihren Aktivitäten sind breite Bündnisse entscheidend. Nur im Zusammenspiel mit Sportvereinen, freiwilligen Feuerwehren und so weiter können die Aktivitäten langfristig aufrechterhalten werden. Mitten in meinem Gespräch mit Martin setzt sich Martins Frau Esti noch zu uns. Auch sie ist von Anfang an aktiv bei Beherzt und erzählt von einem ganz besonders wichtigen Akteur in der Region.
Du hast sicher die Landfrauen schon erwähnt. Ja. Und die Landfrauen spielen eine ganz große Rolle dabei, weil das sind noch Menschen, die miteinander sprechen und nicht übereinander. Ja. Und durch dieses Miteinander sprechen, geben die auch Informationen weiter. Und die sind so unglaublich interessiert und die möchten wissen, was passiert hier in unseren Dörfern. Und die Aufmerksamkeit der Landfrauen ist 100-mal größer als die der Männer. Die Männer haben überhaupt kein Interesse daran.
Über die Landfrauen hat die Gruppe schon so einige wichtige Informationen über die Aktivitäten der Siedler in den Dörfern zugespielt bekommen. Denn es ist unglaublich wichtig, frühzeitig mitzubekommen, was in den Dörfern passiert, bevor es zu spät ist. Zum Beispiel kaufen die Siedler nämlich, teilweise mit Hilfe von Vereinen wie 1% für unser Land, gezielt Immobilien auf. Beherzt versucht das zu unterbinden, indem sie frühzeitig auf Immobilienbesitzerinnen zugehen und aufklären. Sind die Gebäude aber erst einmal verkauft, dauert es nicht lange, bis die nächste rechte Sippe in die Region gezogen ist.
Im Grunde genommen brauchen wir nachhaltige, langfristige Gesetze zur Demokratieförderung, vor allen Dingen auch von solchen zivilgesellschaftlichen Stellen wie FAN oder den mobilen Beratungsteams und viele unzählige weitere engagierter Organisationsstrukturen, die sich wirklich für Demokratie einsetzen in den Regionen, die sich die Aufklärung betreiben an Schulen, an Kindergärten, bei den Landfrauen, bei der Landjugend, bei Feuerwehren, die wirklich das übernehmen, was fehlt. Tatsächlich, wie sieht Rechtsextremismus heute aus? Welche Formen hat er? Welche Strategien hat er? Und dafür müsste Geld bereitgestellt werden und das wird nicht getan. Das sogenannte Demokratiefördergesetz ist nicht gekommen.
Die Aktivitäten vor Ort sind alle super wichtig, klar. Aber das darf nicht davon ablenken, was auf höherer Ebene geschehen muss. Beratungsstellen und dergleichen, die können nur agieren, wenn sie eine stabile Finanzierung haben. Hier ist die Politik gefragt, deren Finanzierung auch bei knappen Haushalten zu priorisieren. Ich will die Verantwortung hier nicht verschieben, aber leider sieht es nicht danach aus, dass das demnächst passieren wird. Gerade die Menschen aus dem wohlhabenden Mittelstand sind deshalb gefragt, ihre Rolle in der Demokratie neu zu überdenken. Die neuen rechten Organisationen, wie 1% für unser Land, haben es ja geschafft, viele Personen in der rechtsextremen Szene als Geldgeber zu mobilisieren. Das Gleiche muss nun auch in der Demokratieförderung geschehen. Beratungsstellen wie FAN und die mobilen Beratungen brauchen Kohle dringender denn je. Da in ordentlichen Summen hinzuspenden, ist eine wirklich sinnvolle Investition in die Zukunft. Okay, das war's von mir für diese Folge. Das Schlusswort kriegt Esti Rabe.
Ich finde wichtig zu sagen, wenn es darum geht, ob Menschen sich positionieren sollten, müssten, es ist legitim, auch Angst zu haben. Und man sollte nicht Menschen, die jetzt sagen, ja, ich will ja so nicht denken, ich will auch zeigen oder andere wissen lassen, dass ich anders denke, aber ich habe Angst. Und das darf man nicht kleinreden. Es gibt Begründungen, dass man Angst haben darf und auch manchmal muss. Und man kann nur so arbeiten, sage ich mal, wie wir jetzt arbeiten, wenn man sich tatsächlich von der Angst verabschiedet hat. Es ist nicht so, dass ich nicht abends spät zusammenzucke, wenn das Telefon klingelt. Aber ich habe keine Angst mehr, mich zu positionieren.
Umbruch Landwirtschaft ist ein Podcast-Projekt der Unabhängigen Bauernstimme. Das ist eine Zeitung, die vor 50 Jahren gegründet wurde, um die vielen agrarpolitischen Themen zu behandeln, die in der Fachpresse oft zu kurz kommen. Wir behandeln Themen wie Bodenpolitik, den uralten Konflikt um faire Preise in der Landwirtschaft, die Kontrolle über Betriebsmittel wie Saatgut und geben Eindrücke vom Leben auf dem Land. Diesen Podcast betreibe ich, Lennart, zusammen mit Anastasia. Leitet unsere Folgen gerne an eure Mit-Azubis und Kollegen weiter. Oder holt euch ein Probeabo der Bauernstimme, falls ihr lieber lest als zuhört. Feedback und Themenwünsche gehen an info@umbruch-landwirtschaft.de.